Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 19. August, am Dienstag. Wunderschönes Wetter in der Schweiz. Warm. Für gewisse ist es überhitzig. Wir sind bleiben cool bei Bern einfach. Und ich habe einen Gast heute, nämlich den Stefan Milius. Nicht, weil der Markus Somm irgendwie ausfällt, sondern weil du gestern gestartet bist mit einem neuen Format beim Nebelspalter The Daily Mill, die tägliche Mühle. Durch was durchdrehst du uns jeden Tag in Zukunft?
Ja, es gibt wahrscheinlich ein Déjà-vu für meine treuen Leser. Ich frotze einfach über alles, was mir nicht passt. Es sind irgendwelche Zeitgeisterscheinungen, auch Medienschlagzeilen, auch Politiker, die aufbeigen, auch Wahnsinn, wo Säuen durchs Dorf drüber werden in den sozialen Medien. Jetzt halt einfach in einem Videoformat. Das ist so ein bisschen meine persönliche Spielweise. Macht noch Spass. Ich kann dann auch die täglichen Realsatiren auch gerade wirklich belegen, indem ich Clips einspiele oder Tonbeispiele oder Bilder, wo ich einfach zeige, mal, der hat das wirklich gesagt oder die Zeitung XY hat das wirklich geschrieben. Aus anderen Podcasts etc. Das ist eine bunte Collage, die ich hier mache. Ja, und macht mir Freude und ich hoffe dann auch den Zuhörer und Zuschauer.
Ja, ich tue die ersten zwei Sendungen unten dran verlinken. Könnt ihr unbedingt anschauen, könnt ihr abonnieren dort, also irgendwie auf YouTube oder es kommt auch auf Spotify und auf Apple Podcast und so weiter. In der ersten Sendung hast du die Geschichte aufgenommen, der Albert Rösti, der beim Coiffeur nicht erkannt wird. Ein Stück Schweiz natürlich, grossartig, weil die Coiffeuse plötzlich irgendwie fragt, ja, was machen denn, was, also auf Berndeutsch, was machen dir? Oder so. Und, aber du hast gesagt, er hat dann noch zweimal den Coiffeurladen erwähnt, wie er heisst, in der Stadt Bern. Ich, der in Bern arbeite und in Bern zum Coiffeur gegangen, aber du sagst den Namen nicht, weisst du noch? Es nimmt mich so wunder.
Ich weiss noch, jetzt ist die Frage, ob wir das nicht bilateral erklären sollen. Ich kann dir nachher sagen, wo du nicht solltest zum Coiffeur, wenn du nicht möchtest, die Frisur von Albert Rösti. Ja. Wobei, ich habe im Fall auch keine originelle Frisur. Es ist ja nicht ich so, dass ich da irgendwie von dort her, es geht jetzt wirklich nicht auf den Markt gespielt, nicht auf Frisur gespielt. Aber er wird tatsächlich erwähnt und ich habe ihn, glaube ich, noch halbwegs im Kopf, aber ich sage ihm das ganz im Vertrauen. Habe ich einfach eine herzige Geschichte gefunden und ich muss dazu sagen, er macht mir das Leben für die Sendung auch einfach mit Bern einfach, weil die richtig harten Sachen, die besprechen die ja mal am Abend um 5 Uhr. Weißt du, so der Politkram. Und ja. Ich habe so kleine Seichen, ich nehme. Wie der Albert Rösti ist beim Coiffeur von der Coiffeuse nicht erkannt worden. Das ist jetzt nichts, was die Schweiz in den Grundfest erschüttert. Aber ich freue mich an so kleine Geschichten. Das ist so eine Spielweise. Und ihr könnt ja dann am 5 Uhr sagen, was wirklich wichtig ist, während ich mich so um die leichten Seiten des Lebens kann kümmern. So eine Art Gossip-Magazin vom Nebelspalter.
Was wäre die Welt ohne die leichten Seiten? Ich muss wirklich sagen. Und es ist ja wirklich, das Konzept heisst ja wirklich, du tust den realen Wahnsinn bringen. Und viel muss man der Realität heutzutage gar nicht mehr dazu tun, um zum Wahnsinn zu kommen. Das ist das Verrückte in der heutigen Zeit, dass Realität und Wahnsinn, Sinn und Wahnsinn manchmal ganz nah beieinander liegen, oder?
Ja, es ist ja übrigens auch noch schwierig, gerade auf X, ich bin schon ein paar Mal reingehauen, dass ich auf irgendetwas gestossen bin und dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht ernsthaft meinen. Und dann beim Lesen von den Kommentaren habe ich gemerkt, okay, das ist ein Satire-Account. Aber das Schlimme ist, du kannst es heute kaum mehr unterscheiden. Es hätte genauso gut auch eine real existierende Person sein können, die einen völligen Hafenkäse erzählt, wo gegen den gesunden Menschenverstand spricht. Du kannst wirklich nicht davon ausgehen, dass es Satire ist. Du musst es ganz genau prüfen. Ich kann nicht die Hand dafür legen, dass ich irgendwann mal etwas als Wahnsinn des Tages präsentiere, wo eben schon ein Vorsatiriker vor mir schon auf die Schippe genommen hat. Dann ist es dann quasi doppelt gemoppelt. Das ist wirklich ein Zeichen von unserer Zeit, dass du gar nicht absurd genug kannst sein kannst, um die Realität zu übertreffen.
Heute, in der heutigen Sendung, ich konnte nicht alles erzählen, ihr müsst schauen, aber da geht es um Hitze bei 24 Grad. Ich komme gar nicht raus. 24 Grad ist doch grossartig.
Ja, Bild-Zeitung hat das geschrieben von irgendeinem Sommeranlass in Deutschland, wo Alice Weidel war und sie wollten so einen atmosphärischen Beschrieb machen und sie haben dann gesagt, was Alice Weidel angehört. Irgendein luftiges Kleidli hat sie angehört und da ist gestanden, ja, in dem Kleidli hat sie der Hitze trotzt und nach Hitze ist in Klammer gestanden 24 Grad. Ich habe das etwa viermal gelesen und habe gedacht, eben, das wäre jetzt so Postillon oder Titanic, so Satire-Magazin-Stoff. Aber nein, das ist ernst gemeint gewesen. Sie haben geschrieben, Hitze, Klammer, 24 Grad. Also haben sie für sich bei der Bildredaktion bereits definiert, Hitze ist ab 24 Grad oder ab 20 Grad oder was auch immer. Und das korrespondiert auch, über das rede ich Sendung dann auch, es korrespondiert natürlich mit den Wetterkarten, die immer verreckter röter werden. Inzwischen sind die tiefrote Wetterkarten bei irgendwie, sobald die Temperatur zweistellig ist, zum uns einfach ein bisschen Angst machen vom Klimawandel. Es gibt keine andere Erklärung, wieso die Schautafeln in den Meteorologiesendungen, in den Wettersendungen, zumal alle so tiefrot werden. Und ich glaube, darum liegt einmal im Humor, in den Leuten eben eine ernste Komponente. Es geht um Themen wie Umerziehung, Ideologisierung von gewissen Themen, wo man uns langsam subtil einfach so ein bisschen einhämmert, Achtung, Gefahr droht.
Ich glaube halt, das ist ein Trend in der Zeit. Hat vor allem damit zu tun, dass wir so ein bisschen relativistisch sind. Viele sagen ja, alles stimmt ein bisschen, oder? Und dann wirst du anfällig auf irgendwelche Manipulationsversuche. Und das ist ja am Schluss vom Tag. Ja, und du hast noch ein Verschwörometer. Das finde ich besonders lustig und auch besonders wertvoll in der heutigen Zeit. Erklär den Zuhörerinnen und Zuhörern, was das Verschwörometer ist.
Er muss natürlich vorausschicken, die einzelnen Rubriken sind das Ergebnis von einer jahrelangen konzeptionellen Arbeit, inklusive Leserbefragungen und statistische Aussagen. Das sind so Sachen, die man am Abend sehen können, und dann schreibe ich es auf dem Bierdeckel, wo gerade vor mir Leute dabei sind. Der Verschwörometer ist ein Format, wo ich eine Verschwörungstheorie nehme, kann eine aktuelle sein, kann eine alte sein, und sage, ja, ist dann vielleicht allenfalls gleich etwas dran? Und dann gibt es zwischen 0 und 100 Punkte, wo ich rein subjektiv natürlich beurteile, stimmt die Verschwörungstheorie oder nicht? Und seit ich die Rubrik ins Leben gerufen bin ich am Recherchieren und es ist so herrlich, was es alles an Verschwörungstheorien gibt. Und ich habe ein neues Verhältnis zum Begriff seit Corona-Zeit, das wissen meine Leser. Ich habe früher auch sehr, sehr schnell gesagt, hör mal auf mit dem seichtesten Verschwörungstheorie. Und heute bin ich auf der anderen Seite, dass ich zuerst mal sage, weißt du, ich glaube es mal vorsichtshalber. Und dann schaue ich nach und wenn es nicht stimmt, dann sage ich, nein, ist doch nicht so. Mein Zugang zu Verschwörungstheorien hat sich gewandelt, weil einfach sehr, sehr viele sich als richtig entpuppt haben. Und das ist der Verschwörometer. Nicht ganz ernst zu nehmen, bitte nicht voll auf mich abstellen. Es ist ein unterhaltendes Element.
Na gut, aber hat es nicht auch damit zu tun, dass man dich, weil du relativ früh kritisch gewesen bist in der Pandemie, dich als Verschwörungstheoretiker dann irgendwie bezeichnet hat? Oder hat das etwas in Bewegung gesetzt?
Ja, sicher. Ich habe eine spezielle Beziehung dazu. Also Verschwörungsgläubiger oder Verschwörungstheoretiker ist eigentlich noch das Netteste gewesen. Ich bin auch ein Schwurbler und ein Rechtsextrem und ich weiss nicht was. Das gehört bis heute. Ja, das hat gerade vor kurzem wieder irgendwo in einem Interview, mit mir gar nichts zu tun gehabt, in einem regionalen Blatt, bin ich dann gleich irgendwie ins Spiel gekommen in einer Frage und dann ist dort irgendwie gestanden, der Stefan Milius, wo ja in der Corona-Zeit wegen Verschwörungstheorien aufgefallen sei. Und das wird einfach so angeschrieben, wie wenn es ein bewiesener Tatbestand wäre. Und bis heute kann mir niemand erklären, was habe ich jemals behauptet, wo nicht entweder wirklich schon sichtbar gewesen ist oder später bestätigt worden ist. Also nicht, weil ich ein Orakel wäre, sondern weil das Zeug eigentlich schon ziemlich offensichtlich dargelegen ist. Aber das ist speziell an den Medien. Sie können wieder leid sein und sie können gleich straffrei einfach weiter sagen, der Milius hat doch damals Verschwörungstheorie entworfen. Wenn du dich aber fragen, Journalisten, welche denn genau, dann kommt es, glaube ich, ein bisschen in Argumentationsnotstand. Aber ich kann gut leben mit dem Titel. Es ist nicht der Schlimmste, es ist okay.
Jetzt machst du selber. Tust du Realsatire sozusagen verantwortungslos und ohne Konsequenzen einfach raushauen, genau, in der Daily Mail. Oder nein, Realsatire ist der schwarze, also ja, nicht schwarze, der arabische Walterli. Der arabische Walterli, ich habe es wirklich fast nicht geglaubt, du kannst den Clip zeigen, wo man da sieht, ein offensichtlich arabischer Bub, der in die Familie Tell reingeschmuggelt worden ist. Haben wir gar nicht gewusst in der Innerschweiz. Schon damals adoptiert worden, arabische Mutter in der Familie Tell. Grossartig. Wieso ist das so?
Ja, das ist die Neuverfilmung von Wilhelm Tell ist eine internationale Produktion, glaube britisch-italienisch. Die haben die Geschichte von Wilhelm Tell in groben Zügen genommen, aber es spielt irgendwo, wo es glaube ich übrigens sogar eine Meeresküste hat, also vermutlich nicht in der Schweiz. Aber es geht um eine Armbrust und es geht um einen bösen Vogt. Es ist halt das alte Heldenepos und statt es neu zu finden, hat man den Wilhelm Tell als Vorlage genommen. Aber man hat Abwandlungen gemacht. Eben die Frau von Wilhelm Tell kommt aus Arabien, dargestellt übrigens von einer Schauspielerin aus dem Iran, damit es auch richtig aussieht. Und die ist irgendwie auf den Wilhelm Tell gestoßen, keine Ahnung wie, und hat ihren Sohn mitgebracht, wo eben dann der Walterli Tell ist, wo der Äpfel auf den Kopf bekommt. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die da ein bisschen schwierig sind. Wenn sie den Sohn ja mitgebracht hat, hat denn der schon Walterli geheissen, wo er noch in Arabien gewohnt hat? Ist Walterli ein arabischer Walter Vorname, so typisch? Walter, ja, irgend sowas, Walter, oder ich weiß es auch nicht. Und der Wilhelm Tell hat ihn dann einfach adoptiert. Und ja, ich frage mich ja, wieso musst du die Story von Wilhelm Tell noch aufpeppen mit der Diversitäts-Side-Story? Das weiss ich nicht. Vielleicht ist es fürs Bild besser, wenn es ein arabischer Teenager ist, als irgendwie so eine Schweizer Kartoffel oder was auch immer. Aber sie haben es gemacht und es hat sich auch niemand daran gestört. Es hat keine Welle geworfen, es war ein Zufallsfunk. Ich habe den Film selber als Ganzes noch nicht gesehen. Fairerweise müsste ich da wahrscheinlich noch nachholen. Und dann merke ich vielleicht, es hat total Sinn gemacht. Es war unwichtig für die Story, dass Frau von Wilhelm Tell aus Arabien gekommen ist.
Ich habe das Gefühl, eigentlich habe ich wirklich gemeint, der Woke, vor allem so in der Film- und Unterhaltungsindustrie, ist ein bisschen durch. Aber manchmal hat man das Gefühl, ja, wir können gar nicht sicher sein, dass es nicht noch weitergeht, oder? Und dass irgendwie jede weiße Held muss einfach zuerst einmal durch eine nicht weiße Person dargestellt werden, vielleicht auch durch einen Marsmensch oder so. Und erst dann können wir sagen, der Woke-Zeitgeist ist vorbei, oder?
Also, er ist, glaube ich, vorbei bei den Zuschauern, ziemlich vorbei. Also, Disney ist jetzt schon ein paar Mal angestoßen mit irgendwelchen Versuchen, um berühmte Figuren so ein bisschen dunkler zu machen. Ich glaube aber, das Fördersystem läuft immer noch so. Soweit ich weiss, hat die SRG immer noch bei den Filmförderungsdossiers umfangreiche Formulare, wo du musst Diversität beweisen in deinem Filmprojekt, damit du auch Geld kommst. Das so Zeug bringst du nicht schnell weg. Das heisst, nach wie vor läuft der Förderkuchen über so Auflagen. Und dort werden jetzt eben eine Weile lang auch noch Filme produziert, wo es nach dem Motto verfahren wird, du, vielleicht ist es eine total langweilige Story, aber wir haben blinde, lesbische Jüdin drin, also ist alles gut, also haben wir unser Soll erfüllt von der Diversität her. Das wird jetzt eine Weile so gehen, das Publikum lehnt es mehrheitlich ab und Geld regiert, irgendwann wird es aufhören. Außer natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo das Geld eben nicht unbedingt regiert, aber bei Disney und Konsorten, wo es um den Stutz geht, dort hört es sicher relativ bald einmal auf.
Jetzt gehen wir noch auf ein paar aktuelle Themen. Schauen aber den Daily Mail anschauen und abonnieren. Zum Beispiel, es geht heute noch um EU-Kritiker, die Flacherdler sind. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, das Thema heute, gross in der Zeitung überall, jetzt der zweite Gipfel innerhalb kürzester Zeit. Der Donald Trump trifft sich mit dem Herrn Zelensky und dann noch mit ganz vielen lustigen Leuten, die wir alle gerne haben, aus der Europäischen Union. Der Herr Merz ist dort, der Keir Starmer ist dort, Giorgia Meloni natürlich an seiner Seite. Also das ist wirklich Liebe, wenn man die Bilder sieht, das ist wirklich Liebe. Sie tut ihn richtig um den Finger wickeln, ich finde das grossartig. Der Herr Macron natürlich, er sieht lieber ein bisschen ernst und ein bisschen beleidigt aus. Und sie redet über einen Deal, wo aber auch wir zwei immer noch nicht wissen, was für eine das ist, was für ein Deal.
Ja, es lebt ja wirklich von der Vorheraufregung. Also die Medien haben sowohl das Treffen zwischen Trump und Putin und jetzt das auch mit Trump und Zelensky haben sie ja schon mit 4-5 Tagen Vorlauf begleitet. Wir reden heute auch darüber, muss man ja zugeben. Wir gehen der Schleimspur auf irgendwie drauf. Es ist halt einfach mehr, wo im Vornherein erzählt wird und alle wissen aber eigentlich vorher schon, es wird ja nicht ernsthaft so rausgekommen, dass der Putin nachher rausläuft und sagt, so, ich habe jetzt gerade angerufen, meine Truppen werden zurückgezogen. Das wissen wir doch alle. Da passiert auf dieser Ebene, auf dieser öffentlichen Ebene passiert das Zeug nicht, das passiert hinter den Kulissen. Aber man gibt ihm einen wahnsinnigen Stellenwert. Die Zeitungen haben 3-4 Tage lang etwas zu schreiben. Nur um es nachher mitteilen, die Pressekonferenz ist 10 Minuten gegangen und es ist überhaupt nichts gesagt worden. Es ist immer das gleiche Spiel. Ich habe etwa 1 Milliarde Push-Mails auf meinem Handy, wo ich mal irgendwie noch sollte wegswipen, weil sie irgendwie immer im Weg sind. Aber sonst wirklich substanziell. Du und ich, wir wissen beide nichts.
Genau. Es soll um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. Fände ich gut. Sicherheitsgarantien tönt immer gut, wenn man Frieden will. Und vielleicht kommt ja dann der Herr Trump wirklich noch den Friedensnobelpreis über. Das fände ich lustig. Also, die Szenerie, die es dann gäbe, oder? Bei der Überreichung. Das wäre ja eigentlich grossartig, oder? Wie schätzt du die Chancen ein?
Ja, also ich finde es vor allem so daneben, jetzt schreiben sie da und der Trump will ja nur den Friedensnobelpreis und er sagt das quasi offen und so. Der will ja wahrscheinlich jeder, der irgendwo im Fokus von der Politik steht, der Obama hätte den auch wollen, Trump hat einfach die Angewohnheit, dass er sagt, was er will und die anderen sagen es nicht, aber machen hinter der Kulisse, ist der einzige Unterschied. Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass man wirklich das macht, das ist ja, stell dir mal den Shitstorm vor und die ganze Nobelstiftung wäre ja, also die würde ja in Schutt und Asche liegen, wenn sie das wirklich würden machen. Aber es wäre ein grosses Kino, wie etwa 3 Daily Mills fühlen. Also ich bin voll dabei. Und mir fällt das sonst gerade im Moment in dem ganzen Kontext an niemand ein, der ihn wirklich verdient hätte. Also kann man auch gerade so gut um Trump gehen.
Gut, der Herr Obama hat ihn auch bekommen, ohne dass er etwas gemacht hat. Und von dem her, oder, also, es ist nicht ausgeschlossen, aber wahrscheinlich musst du eben Demokrat und links sein. Dann kommst du ihn über, ohne dass du etwas machst. Gut, gehen wir noch zu einem Thema, das auch wichtig ist und wo du auch ein bisschen Bezug hast, weil du bei dem deutschen Internetradio Kontrafunk moderierst. 100 Tage Schwarz-Rot, 100 Tage Friedrich Merz. Ja, was ist deine Analyse zu dem Thema?
Es ist eine einzige rauschende Erfolgsstory, selbstverständlich die 100 Tage. Nein, Deutschland ist vor der neuen Regierung am Abgrund gestanden und jetzt haben sie einen grossen Schritt Fürsche gemacht, wie man so schön sagt. Nein, es ist natürlich überhaupt nichts. Das hat man ja auch gewusst. Also der Friedrich Merz hat nach einer halben Stunde alle Wahlversprechen gebrochen gehabt. Er hat nicht mehr 100 Tage sich unsere Zeit nehmen für das. Er hat das nach einer halben Stunde erledigt gehabt. Und seither laviert er sich durch die Regierung, gibt den Roten alle Zugeständnisse, weil er ja nur mit denen kann koalieren kann, weil er sich selber alle Brücken sonst abgerissen hat. Es ist ein Zwangsjurat, wo selten echte Liebe daraus hervorgeht. Also für mich ist nichts erkennbar, wo irgendwie dafür hindeutet, dass Deutschland jetzt auf einem besseren Kurs ist. Ich kenne keine grossen Projekte, die angeleiert worden sind. Von dort her macht es weder schlechter noch besser als irgendwelche Leute vorher. Aber mit dem sollte ja Deutschland nicht zufrieden sein.
Halt. Er macht es besser als Frau Merkel. Das schreibt Cicero.de. Merz besser als Merkel. Ich finde es wahnsinnig. Also das ist, ich glaube, die Schlagzeile ist fast Höchststrafe, oder? Also es ist so, wie wenn irgendwie der Blick würde titeln, also die Ignazio Cassis ist dann der bessere Bundesrat als Jacqueline Badran. Aber es ist einfach, ich meine, es ist komplett absurd, dass man sich an dieser Dame misst, wo eigentlich fast alles eingebrockt hat von einer Energie- und Klimapolitik, wo sich die deutsche Wirtschaft und also der deutsche Staat nicht kann leisten kann, bis zu einer Migrationspolitik, die man sich nicht kann leisten kann und die Folgen noch wird in 20, 30 oder 100 Jahren spüren. Was fällt mir noch ein? Eine Europapolitik, wo komisch ist. Okay, die ist möglicherweise schon beim Herrn Schröder ein bisschen durchgeknallt gewesen, weil sie mit Deutschland so viel zu tun hat. Aber es ist ja wirklich, es ist das arme Land im Norden von uns. Ich muss wirklich ein bisschen, habe ich wirklich Man kommt richtig in eine Stimmung, sie tun mir eigentlich leid und sie haben es eigentlich nicht verdient, weil es ist ein gutes Volk, es sind gute Leute, sie haben Erfindergeist, sie haben Pflichtgefühl und dann haben sie so eine Regierung und jetzt, obwohl Frau Merkel schon länger weg ist, ist der Nachfolger vom Nachfolger nur knapp besser als sie. Das ist einfach eine Tragik.
Ja, und jetzt siehst du, wie einfach das ist, um mein tägliches Video anzufühlen. Ich muss nur die Schlagzeile einblenden, Merz sei besser als Merkel. Ich muss gar nichts dazu sagen, die Leute finden es schon lustig, weil, wie du richtig sagst, ist eine völlige Absurdität. Schön finde ich übrigens auch, jetzt haben sie doch jahrelang das Erbe von der Merkel geschützt, die Medien. Und jetzt findet es mal, jetzt kratzt es gleich ein bisschen am Mörtel umeinander, das finde ich noch seltsam. Aber es steht gleich kein Medium mal an und sagt, die hat uns den ganzen Mist eingepackt. So weit geht es dann gleich wieder nicht. Das ist so eine Schizophrenie im Medienkuchen. Wir müssen vielleicht Merkel mehr als 100 Tage geben, um ihn dann wirklich mit der Frau Merkel zu vergleichen. Es müssen aber nicht gerade 15, 16 Jahre sein, wenn es nach mir geht, bitte.
Ja, das glaube ich auch. Wir wollen, dass es Deutschland wirklich besser geht. Das ist gut für uns, gut für die Schweiz und gut für Deutschland natürlich. Ja, Stefan, danke vielmals für das Bern einfach halb Spezial über The Daily Mail und über zwei außenpolitische Themen ausnahmsweise, weil in der Schweiz so wahnsinnig viel läuft nicht. Ich habe heute gar nicht so viele Medienmitteilungen bekommen. Aber morgen ist wieder Mittwoch, morgen ist wieder Bundesratssitzung. Dann schlönt alle bei mir Medienmitteilungen ein im Viertelstundentakt und es tönt immer noch Pravda. Irgendwie, wir haben das und das gemacht und es ist alles gut. Ich kann dir nur empfehlen, für den Daily Mail, du die Medienmitteilungen vom Bundesrat abonnieren, weil da gibt es wirklich genug Sachen, die wir eben bei Bern einfach nicht dazukommen. Gut, danke vielmals allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vergesst das Abo nicht. Der Markus ist nicht da für die Abo. Und den Gästlerhut von ihm habe ich auch nicht dabei. Und dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch